Aber dass auch wir so viele Erfolgserlebnisse haben im Palliativbereich, das müssen wir vielleicht auch in Richtung Quo Vadis immer wieder mitteilen, wie schön es sein kann, wenn ein Mensch sich einmal öffnet, wenn ein Mensch plötzlich sagt, jetzt kann ich Dinge loswerden, die ich woanders nicht losgeworden bin oder die gar nicht in mir aufgekommen sind, dass ich es überhaupt aussprechen kann.
Hallo und herzlich willkommen zu Hochpalliativ, dem Podcast durch die Höhen und Tiefen der Palliativcare in Österreich. Ich bin Lea, Palliativmedizinerin in Ausbildung. Und neben mir sitzt Eva, Professorin für Palliativmedizin. Hallo Eva.
Hallo Lea. Wir befinden uns an unterschiedlichen Punkten unserer Karriere, aber teilen eine Leidenschaft, mit so vielen Menschen wie möglich über Palliativcare zu sprechen.
Ja, und heute haben wir uns überlegt, was wir besprechen können. Ich glaube, wir müssen einfach einmal mit einem kurzen Stand der Dinge starten, weil es ist ja ein bisschen was passiert in unserem oder im Privatleben. Ich habe im Februar ja einen kleinen Sohn bekommen. Wunderbar ist das. Aber die Podcast-Aufnahmen haben dadurch ein bisschen warten müssen, sage ich jetzt einmal. Zurückstecken müssen.
Sehr ein schöner Grund.
Auf jeden Fall. Und jetzt ist auch erst einmal die erste Folge wieder, wo ich keinen kugeligen, dicken Bauch vor mir habe und wieder vielleicht hoffentlich ausreichend Luft kriege, sofern es der Heuschnupfen zulässt. Und genau, wir haben uns überlegt, was wir heute besprechen können. Wir haben Sprachnachrichten hin und her geschrieben oder geschickt. Die könnten wir auch schon als Podcast wahrscheinlich verpacken. Die war dann, vielleicht muss ich dafür auch, jetzt rede ich auch viel, aber jetzt muss ich vielleicht auch ausholen, weil in meiner Kindheit oder in meine Kindheit zurückschauen, weil ich mich entschieden habe, in die Oberstufe zu gehen oder in welche Oberstufe ich gegangen bin, musste man sich auch entscheiden, ob man sich Spanisch oder Latein hat. Und ich habe mir immer gedacht, ich will keine tote Sprache, das ist ja völliger Blödsinn, wer will eine tote Sprache lernen? Das haben mir alle gesagt, Latein ist eine tote Sprache. Ich will eine lebendige Sprache, also habe ich mich für Spanisch entschieden. Natürlich hätte ich das dann als Medizinerin immer wieder mir anhören können, dass das eigentlich ein Blödsinn war, weil es ist doch viel Latein. Wie ich jetzt drauf komme, nämlich, du hast vorgeschlagen, wir könnten ja ein Quo Vadis Palliativ Care machen. Und ich war so, ja, klingt gut. Ich weiß noch nicht genau, was Quo Vadis bedeutet, weil ich nur Spanisch hatte. Aber bedeutet Quo Vadis, Eva?
Wohin gehst du, würde ich mal sagen. Vielleicht noch tiefergründige Bedeutungen. Ich kann mich erinnern an dieses Buch, das wir da lesen mussten, Quo Vadis. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, ob das im Lateinunterricht war. Im Gegensatz zu dir musste ich ja ganz lange Latein haben und dann in der Oberstufe konnte man sich zusätzlich noch was aussuchen. Das war bei mir dann Italienisch. Meine Lieblingssprache ist aber Französisch. Ist deine Lieblingssprache Spanisch?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, meine Lieblingssprache ist Englisch, weil das ist so universell und man kann so viel schön, also überleg's halt auch besser kann als Spanisch, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich finde es schön, dass man mit unterschiedlichen Sprachen unterschiedliche Gefühle gut ausdrücken kann. Ich habe auch so ein Buch, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber da sind immer so Worte, die es halt nur in dieser einen Sprache gibt halt. Also weiß ich nicht. Zum Beispiel Sobremesa ist auf Spanisch, wenn man fertig gegessen hat, aber noch die ganzen das ganze Geschirr oder so steht noch am Tisch herum, noch die also aufgegessenen Teller und so. Und man sitzt halt einfach noch beieinander und genießt einfach dieses, alle sind satt, alle sind, haben fertig gegessen und man räumt aber noch nicht ab irgendwie.
Bis dann jemand kommt, der das dann so, der dir dann den Teller wegzieht, da brauchst du auch eine gewisse Gemütlichkeit. Na, ich finde auch, dass gerade bei uns im Bereich Palliative Care wegen Quo Vadis, wohin entwickelt sich das Ganze, glaube ich, sehr viele verschiedene Sprachen gesprochen werden. Vielleicht können wir heute ein bisschen darüber reden, so die gesellschaftliche Wahrnehmung, die fachliche Wahrnehmung und dann so dieses zutiefst Individuelle, wo du halt immer wieder merkst, dass viele Sachen sich nicht einkleiden lassen in so ein ganz klassisches, was wird wann passieren, sondern dass es manchmal darum geht, Szenarien durchzuspielen. Aber ganz wichtig, zuerst einmal Gratulation zu eurem Sohn. Ich habe ihn jetzt kennengelernt, er ist ganz wunderbar, er kann schon sprechen. Habe ich den Eindruck, er hat Claudia gesagt und hallo, obwohl er erst ein paar Monate alt ist. Sehr beeindruckend. Und weil ich dir ja dieses Geschenk mitgebracht habe, diesen, wie sagt man da, Body, wo drauf steht Französisch. Stimmt, hast du es dir gemerkt? Sonne meines Lebens.
Ja.
Ja. Auf Französisch. Also es ist jetzt schon Multikulti hier im Hause Kum.
Das stimmt.
Mit Spanisch und Englisch und Deutsch. Und vielleicht hat euer kleiner Sohn ja auch schon, als er noch in deinem Bauch war, den Podcast ab und zu mitgekriegt, oder? Weil wir den ja noch aufgezeichnet haben. Und das heißt ja, dass Babys die Stimmen schon ganz früh wahrnehmen. Ja, und heute machen wir eher so beim Frühstück eine gemütliche Folge, ein gemütliches Abenteuer, wenn man das so sagen kann. Und wollten ein bisschen rekapitulieren auch, worüber wir so gesprochen haben in den letzten Podcast-Folgen und wieder dazu einladen, uns bitte immer wieder Inputs zu geben, worüber wir noch sprechen können. Also wir freuen uns über Kontaktaufnahmen, über E-Mails, über Postings und so weiter.
Ja, genau, weil die letzten Folgen waren ja sehr fachlich eigentlich mit der Schmerztherapie und auch den juristischen Inputs oder Insights und auch der palliativen Sedierung und vielleicht auch die Infektionen am Lebensende waren jetzt nicht so für jeden was dabei. Jetzt wollen wir heute einfach wieder mal ein bisschen was Gemütlicheres, wie du sagst, aus dem Wohnzimmer die Gemütlichkeit reinbringen.
Es war auch der große Kongress der Europäischen Palliativgesellschaft EAPC in Helsinki, hat er dieses Jahr stattgefunden, in Finnland. Der wird nächstes Jahr in Prag stattfinden und übernächstes Jahr in Glasgow, in Schottland.
Oh, sehr toll.
Also auch da merkt man immer wieder, dass es irgendwie dieselben Themen sind, die uns beschäftigen, zum Beispiel Integration von Palliative Care, wann und wie, wie ist die Außenwirkung, was sind die fachlichen Dinge und dann aber immer mehr in den letzten Jahren auch diese ganze Telemedizin, künstliche Intelligenz, das sind jetzt auch die Themen auf dem Kongress, also wie nimmt man das alles mit auf, was es schon an Möglichkeiten gibt, an Diagnostik, an Früherkennung, ganz generell in der Medizin. Und was bedeutet das auch für den Palliative Care Bereich, dass man immer mehr machen kann in der Medizin? Und dass die Menschen älter werden, dass die Menschen mit mehr Symptomlast natürlich naturgemäß auch älter werden, weil halt nicht alle so super fit sind. Und dass gleichzeitig aber Palliative Care etwas ist, was sich über das ganze Leben zieht. Das ist uns auch immer wichtig zu betonen. Also quasi von Kind an über das Jugend- bis Erwachsenenalter bis hin ins hohe Alter. Und es war wieder sehr, sehr spannend, sich auszutauschen. Ich finde das Schönste an den Kongressen ja eigentlich, dass man die Leute mal wieder sieht, die man halt sonst eher per E-Mail kontaktiert oder ab und zu sieht man auf Social Media irgendwelche Postings. Und dort kann man sich mal ein bisschen austauschen, auch wenn es nur 5 Minuten sind. Und was ganz präsent war, war halt Sauna. Das ist in Finnland ein Riesenthema und sogar vor dem Kongresszentrum hatten die eine kleine Sauna aufgebaut, wo dann Leute aus dem Hotel gekommen sind mit so Badeanzügen und sich tatsächlich reingesetzt haben. Also nackt haben sie sich nicht reingesetzt, ich glaube, das wäre zu arg gewesen. Aber ich fand das sehr, sehr witzig, dass die Finnen wirklich eine Sauna vor dem Kongresszentrum aufgebaut haben.
Das ist echt sehr nett. Und hast du diesen zähflüssigen Schnaps getrunken?
Nein, das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Alle, die dort auf Austauschsemester waren in Finnland, haben immer diesen, ich weiß nicht, wie er heißt leider, aber es gibt so einen zähflüssigen Schnaps, den alle dort trinken. Angeblich jetzt nicht unbedingt in der Sauna, aber vielleicht
nach der Sauna. Da kenne ich nur Buttermilch, das ist sehr, sehr gut. Buttermilch gespritzt nach der Sauna. Aber was dort sehr teuer ist, ist der Alkohol, weil die Steuer auf Alkohol sehr, sehr hoch ist und ein Bier kostet so 9 Euro.
Na bumm.
Ein kleines.
Na bumm. Also vergleichbar mit der Schweiz wahrscheinlich schon fast. Oder noch teurer sogar. Wahnsinn. Aber das heißt, es sind ähnliche Themen und es ist ein bisschen, hast du das Gefühl, ein Stillstand oder geht es trotzdem weiter?
Na, ich glaube, es kommt halt immer bei den Palliativkongressen darauf an, ob es der Weltkongress ist oder der Research-Kongress. Und beim Research-Kongress, der jetzt nächstes Jahr wieder sein wird, werden dann mehr Studienergebnisse präsentiert. Und bei den Weltkongressen werden manchmal halt so generelle Themen, die gerade präsent sind, präsentiert. Mhm. Und da sind schon immer wieder ähnliche Dinge, Advanced Care Planning, vorausschauende Planung. Wie funktioniert das eigentlich? Weil das ist ein großes Wort und wird aber in der Praxis teilweise sehr, glaube ich, auch länderübergreifend heterogen umgesetzt, also unterschiedlich umgesetzt. Dann war der Weltatlas Palliative Care ist präsentiert worden. Das ist sehr, sehr viel Arbeit. Den kann man auch im Internet runterladen, toll, ja. Können wir vielleicht verlinken, wo man genau sieht, wie viel Institutionen es pro Land gibt und was sich da tut und wie die Hospiz- und Palliativversorgung in den unterschiedlichsten Ländern ist. Und da ist schon, sind wir ganz gut ausgestiegen aus Österreich. Also das ist schon zu betonen. Finde ich aber immer wieder interessant, auch in andere Länder zu blicken und zwar auf so einem One-Pager, also wo man wirklich einen guten Überblick kriegt. Und sonst habe ich schon das Gefühl, was sich entwickelt, oder das ist so mein persönliches Empfinden ist, dass das Thema attraktiver geworden ist, auch für die anderen medizinischen Bereiche und nicht mehr nur so als totales Orchideengebiet wahrgenommen wird, so wie früher, wo man halt gesagt hat, naja, muss auch jemanden geben, der das macht, sondern dass schon mehr Eigenverantwortung da ist in den medizinischen Berufen, zu sagen, das betrifft mich auch, egal wo ich arbeite. Das ist zumindest meine Wahrnehmung, weil früher haben wir immer viel gejammert, warum sind wir immer am letzten Kongresstag dran, in der letzten Session, im letzten Eck irgendwo integriert und jetzt ist es größer geworden.
Das ist gut und eben, wie du auch sagst, auch die Vernetzung ist halt das Wichtige, weil ich glaube auch, dass urviele Ideen immer da sind und dass immer jede einzelne Gruppe hat so gute Ideen, aber wir glauben dann auch immer, wir müssen das Rad von vorn oder neu erfinden, aber eigentlich gibt es, glaube ich, schon urviel, was da ist und wenn das dann alles ein bisschen strukturierter und vernetzter ist, dann kann man da auch voneinander profitieren, was es einfach schon eben alles gibt. Und es ist auch schön zu hören, dass es in Österreich schon so viel gibt oder dass wir halt einfach so gut aufgestellt sind, obwohl wir gerne jammern.
Ja, Best Practice Modelle sind ja etwas, wo man oft das Gefühl hat, wie gehe ich das jetzt an? Und dann ist es ja so, wenn du eine wissenschaftliche Arbeit schreibst, das Erste, was du machen musst, ist Recherche, was gibt es schon? Und da gibt es schon sehr viel, wo man sich anhalten kann oder auch immer wieder den Gedanken, wir teilen dieselben Probleme, ob das jetzt Schweiz ist, Deutschland, Österreich, jetzt die Dachregion oder auch international, England etc., habe ich den Eindruck, das sind schon ähnliche Dinge, die auf uns zukommen. Also wie klären wir die Gesellschaft auf? Das ist das eine. Wie bieten wir eine entsprechende Versorgung? Und wie teilen wir der Medizin immer wieder mit, dass Palliative Care und Hospizarbeit den anderen Fächern viel zu geben hat? Und das sind so die großen Themen, in die dann halt irrsinnig viel Fachwissen auch einfließen muss. Weil was mich immer wieder ein bisschen stört, ist so dieses, ja, ihr seid so empathisch und ihr seid so nette Menschen und eure Skills, die sind irgendwie so in Richtung Gesprächsführung, dass den Leuten teilweise gar nicht bewusst ist, wie viel Fachwissen da dahinter steckt. Wenn ich jetzt an Opioide denke, wann nehme ich welches? Wenn ich an Schmerztherapie denke, wie erhebe ich überhaupt die Schmerzkomponente, Behandlung von Atemnot, Behandlung von Übelkeit, Behandlung von Müdigkeit, Behandlung von Schlaflosigkeit, Ängste etc., dass da so viel drinnen steckt, wo mir ein großes Anliegen ist, dass wir halt immer wieder sagen, dass wir wirklich auch von ärztlicher Seite sehr viel können und uns halt auch freuen würden, wenn wir da auf einer rein medizinischen Ebene genauso in Anspruch genommen werden würden wie auf einer psychosozialen Ebene.
Ja, weil eigentlich ist es ja schön zu hören, dass wir empathisch sind und dass wir gut in der Gesprächsführung sind. Aber wir wollen halt auch auf fachlicher Ebene, auf Augenhöhe unseren Kolleginnen gegenüber treten können. genau. Oder können das und wollen halt auch so wahrgenommen werden, das stimmt, ja.
Ja, jetzt haben wir gesagt, wir nehmen als Motto Quo Vadis. Das ist jetzt bei so einem guten Frühstück immer eine Herausforderung, weil da ist man in so einem Chill-Modus sozusagen. Ich denke, was ganz, ganz wichtig ist, ist auch die Auseinandersetzung mit den individuellen Ängsten der Menschen, was das Lebensende betrifft. Weil jetzt international ist es so, dass der assistierte Suizid zusehends legalisiert wird in den unterschiedlichsten Ländern. Und das stellt uns vor die Herausforderung, dass sehr viel vermischt wird, glaube ich, von den Begrifflichkeiten. Sterbehilfe, Sterben zulassen, assistierter Suizid, Euthanasie, das sind so viele Begrifflichkeiten, dass es die Gesellschaft, glaube ich, teilweise sehr herausfordert und auch verwirrt. Und da, glaube ich, ist es schon wichtig, eine klare Botschaft auch mitzuteilen, wofür steht Palliative Care, wofür steht die Hospizbewegung und den Menschen ihre eigenen Entscheidungen nicht abzusprechen, sondern sich das wirklich sehr genau anzuhören, wovor die Menschen sich fürchten, warum sie sich zum Beispiel für den Weg des assistierten Suizids entscheiden und die Menschen dazu begleiten und nicht irgendwie im Stich zu lassen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und da müssen wir uns immer wieder in unseren Fachgesellschaften und in unserer Community auch mit unseren eigenen Werten auseinandersetzen. Und schon finde ich, mir ist wichtig zu betonen, dass in Österreich, das ist jetzt nur was Österreich betrifft, 80.000 bis 90.000 Menschen pro Jahr versterben. 10-20% von diesen Menschen benötigen eine spezialisierte Hospiz- und Palliativversorgung. Nicht alle von diesen Menschen benötigen natürlich jetzt ein Palliativ- oder Hospizbett, aber sie brauchen jemanden, der sich auskennt. Und wenn man jetzt überlegt, das Sterbeverfügungsgesetz ist mit 01.01.2022 in Kraft getreten. Gleichzeitig mit dem Sterbeverfügungsgesetz ist auch das Hospiz- und Palliativförderungsgesetz in Kraft getreten, wo man gesagt hat, man baut den Bereich aus. Ich habe aber den Eindruck, dass das nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt wie der assistierte Suizid, weil das für die Gesellschaft offensichtlich irgendwie das attraktivere oder spannendere Thema ist. Und ich wollte nochmal die aktuellen Zahlen bekannt geben zur Sterbeverfügung in Österreich. Mit Stand 1. Mai 2025 wurden österreichweit 670 Sterbeverfügungen errichtet. Bis dato wurden 556 Präparate abgegeben und insgesamt 88 Präparate retourniert. Was auch ganz spannend ist, weil man dann nicht manchmal weiß, werden die retourniert, weil die Menschen sozusagen jetzt doch anders gestorben sind oder werden sie retourniert, weil jemand sagt, nein, doch nicht. Und diese Relation in den Zahlen zeigt, glaube ich, dass natürlich die Mehrheit der Menschen, die sterben, weiterhin klassisch sterben werden und nicht durch assistierten Suizid. Und dass wir da nicht solche Lager bilden sollten. Das ist mir im Quo Vadis schon sehr, sehr wichtig, weil ich den Eindruck habe, dass wir oft so wahrgenommen werden als ihr seid die Heiligen, ihr kommt alle aus dem katholischen Eck, ihr seid die Spießer, die da die Leute irgendwie in ihr Boot ziehen wollen und die anderen sind halt so die Coolen. Das halte ich für sehr gefährlich und ich glaube, darüber müssen wir auch noch viel diskutieren und die Gesellschaft aufklären darüber.
Ich hätte auf jeden Fall gern, dass wir diejenigen sind, die einfach Raum geben und die Zeit haben, Raum zu geben, weil ich glaube eben, dass der assistierte Suizid und ähnliche Dinge einfach so die schnelle Lösung sind. So einfach, die einfache und schnelle Lösung. Und wenn man dem Ganzen diesen Sterbewünschen, wie wir es halt wissen, Raum gibt und einfach auch die Zeit hat, die oft einfach im klinischen Alltag andere Disziplinen vielleicht nicht haben und sich das gar nicht vorstellen können, dann kommt man da gar nicht weiter und dann sucht man natürlich nach einer schnellen und einfachen Lösung.
Die eigene Verlegenheit, auch mit Sterbewünschen umzugehen, das lernst du ja nicht. Nein. Du lernst ja auch nicht, im Grunde, ich weiß nicht, ob du es je gelernt hast, ich habe es nicht gelernt, wie überbringst du die Nachricht, dass jemand verstorben ist. Also du lernst das davor nicht, du lernst das danach nicht und dann schaust du halt individuell, wie gehst du damit um? Wenn du Glück hast, hast du jemanden, der dich an der Hand nimmt. Und wenn du Pech hast, hast du jemanden, der sagt, weißt du, ich mache schon mein ganzes Leben lang Palliative Care und dafür brauche ich keine Station und dafür brauche ich kein Team, wo ich mir manchmal denke, du glaubst, dass du es machst, aber du machst es eigentlich nicht. Und dir sagt auch keiner, dass du das eigentlich nicht so machst, wie es eigentlich gemacht gehört. Also Feedback ist auch so wichtig und Mentoring ist so wichtig und eine klare Message rüberbringen ist auch so wichtig. Was mich oft genervt hat in meinem Beginn vom Palliative Care war, dass ich dachte, das ist alles toll und das kann man sich schon jetzt alles anhören. Fast so ein Gefühl, das übrig bleibt, aber wo ist die Message? Und ich denke, wir haben aber so viel an Message mitzuteilen, nur manchmal ist es vielleicht auch zu viel, was wir wollen. Wir wollen über das Leben reden, wir wollen über Sterben reden und über Wünsche, Werte, Ziele, Best-Case, Worst-Case-Szenarien. Dann noch machen Sie Ihre vorausschauende Planung, machen Sie eine Patientenverfügung, machen Sie eine Vorsorgevollmacht. Da, glaube ich, verliert man die Leute auch. Sondern so, wie heißt es, stetig nährt sich das Eichhörnchen? Oder wie sagt man da? Also so in kleinen Häppchen.
Das stimmt, ja. Ja, ich habe mir auch jetzt gerade gedacht, vielleicht ist es auch ein bisschen so wie die, also ich habe es mir immer so vorgestellt, es ist so wie die ersten Wochen mit Baby oder keine Ahnung, wie man halt Mutter wird. Ich habe gewusst, dass es anstrengend ist, aber wie anstrengend es ist und wie toll es auch gleichzeitig ist, habe ich erst bemerkt, wo ich jetzt, also als ich Mutter bin. Und vielleicht ist es bei Palliativcare, habe ich mir auch immer gedacht, man muss es halt selber erleben oder leben, damit man es weiß, wie wertvoll es ist, aber vielleicht müssen wir es halt schaffen, eben in Worte zu packen oder in eine strukturierte, klare, weiß ich nicht, Agenda, was jetzt Palliativcare ist, damit es wirklich, weil es kann nicht jeder Palliativcare erleben müssen, damit er versteht, was Palliativcare bedeutet. Es kann auch nicht jeder Mutter werden, um Mütter zu verstehen. Es sollten alle immer.
Muss auch nicht jeder. Das ist auch ganz wichtig. Also es ist ein sehr intensives Gebiet. Und so wie du sagst, als Mutter, wenn du wenig schläfst, du hältst es trotzdem aus. Und was wir immer wieder erleben, ist, wie viele Menschen eigentlich aushalten. Das heißt aber nicht, dass wir sagen, jeder muss jetzt alles aushalten. Aber es ist viel mehr dem Menschen zumutbar, als der Mensch vielleicht glaubt, vor allem aus einer gesunden Perspektive heraus. Und die gesunde Perspektive kann viele Dinge nicht beurteilen. Und natürlich aus einer gesunden Perspektive heraus, wenn du jetzt auf die Straße gehst und sagst, sind sie dafür, dass Menschen, denen es echt scheiße geht, ihrem Leben ein Ende setzen können mit einer tödlichen Tablette, die sie selber einnehmen, wenn sie schwer krank sind. Na, ist doch Logo, dass da wahrscheinlich 95% der Leute sagen ja. Und wenn du aber dann fragst, sind sie der Meinung, dass Menschen in schweren, extremen Situationen oder in herausfordernden Situationen ein gutes Umfeld brauchen, das sie stützt und das sich um ihre Psyche kümmert, um ihr körperliches Befinden, um ihren Geist, um ihr Umfeld, da würden auch 95% ja sagen. Und wir sind derzeit in einem schon babylonischen Zeitalter, wo so viele Infos sehr schnell reinkommen, wo wir teilweise in so Bildsprache leben, auch durch Social Media, und die Aufmerksamkeitsspanne kürzer wird und die Ungeduld nach schnellen Lösungen auch stärker wird. Und ich glaube, da gilt es, immer wieder in die Beziehung zu gehen zu den Menschen. Und Beziehungsarbeit ist ja letztlich die große Kunst, das Leben überhaupt zu gestalten, oder? Egal, ob du jetzt die Beziehung zu deinem Sohn hast, zu deinem Partner, zu deinen Freunden, zu deinen Vorgesetzten. Durch Beziehungen stehen eigentlich die Dinge. Und ich glaube, wir müssen im Palliativbereich auch sehr viel Beziehungspflege auf sehr vielen verschiedenen Ebenen leisten. Und da darf uns die Luft nicht ausgehen. Da brauchen wir auch viel Energie. Und ich muss sagen, mir macht's immer noch sehr große Freude, diese Tätigkeit. Ich sage das immer wieder, also ich mache das wirklich gern, ich finde, es ist irrsinnig schön und gleichzeitig merke ich trotzdem, auch wenn ich jetzt an uns denke, an den Nachwuchs und an unser Team, so viele Leute, die das machen wollen, gibt es dann auch wieder nicht, habe ich den Eindruck. Ich bleibe jetzt einmal rein auf der ärztlichen Ebene, Was glaubst du, weil du bist jetzt eine junge Ärztin, was braucht es, dass junge Ärztinnen, Ärzte sagen, ich möchte Palliative Care machen?
Ich weiß nicht, das ist irgendwie schwierig, weil ich glaube, manchmal sagst du, Palliative Care ist halt nicht sexy. Also vielleicht liegt es ein bisschen daran, dass
aber wir schon.
Ja, auf jeden Fall natürlich. Ja. Aber vielleicht liegt es einfach daran, dass man halt nach dem Studium zum Beispiel will man mal was Cooles machen, will man, weiß ich nicht, Notarzt fahren oder irgendwelche tollen Dinge und Leben retten und hat halt dann nicht so dieses Gefühl, dass man mit Palliative Care Leben retten kann, obwohl ich das gar nicht, also das kann ich nicht unterschreiben, weil ich finde, man rettet so viele Leben, so viele Angehörige kann man retten, weil das sind ja, also es ist, darüber müssen wir eh nicht diskutieren, dass es toll ist, Palliativmedizinerin zu sein. Aber ich weiß nicht, also ich glaube auch, wenn ich das im Studium oder wenn meine Mama nicht Palliativmedizinerin wäre und ich es dann nicht im Studium nochmal selbst erlebt hätte, dass es ja so ein schöner Beruf ist, hätte ich mich vielleicht auch für was anderes entschieden. Also ich habe immer gesagt, ich will es irgendwann einmal machen, aber zuerst will ich mal eine richtige Internistin werden. Und jetzt merke ich halt, dass ich auch auf der Palliativstation eine richtige Internistin werden kann, weil da haben wir eh viel ein breiteres Fachwissen, eigentlich ein internistisches, weil wir alle möglichen Krankheitsbilder sehen und nicht nur, weiß ich nicht, den Herzinfarkt oder das Nierenversagen, sondern wir haben Herzinfarkte und Nierenversagen gleichzeitig. Oder so ist es eigentlich ganz, ganz cool, aber man muss es sich halt auch einfach trauen, weil es ist einerseits eben, es ist so ein breites Wissen, dem man ausgeliefert ist oder das man vielleicht auch braucht, aber man hat auch viel, viel Tod, mit dem man plötzlich umgehen muss, den man aber in dem Studium halt nie lernt. Also über das gibt's nichts. Also vielleicht die erste Vorlesung geht über Tod, aber dann, weiß ich nicht, sterben ist einfach, hat keinen Platz bei uns und man glaubt halt eben, dass Palliativmedizin vielleicht nur Sterben ist, wenn man mit dem Studium fertig ist.
Und viele machen es dann in der Pension, oder? Und sagen, jetzt will ich was Sinnvolles machen. Mhm. Jetzt habe ich mein Leben lang dies und jenes gemacht. Also als sinnstiftend wird es ja für viele erlebt. Ich finde es spannend, was du sagst, dass mit dem Leben retten tatsächlich eher so ist, dass man das als Erfolgserlebnis empfindet. Ich meine, natürlich ist das faszinierend, wenn jemand irgendwie auf der Straße umfällt und du reanimierst den Menschen und du holst den Defi und dann kommt dieser Mensch wieder zu sich und hat vielleicht gar keinen Schaden genommen. Ja, das ist nicht immer so, wie wir wissen, weil sehr oft ist es leider so, wenn Menschen wiederbelebt werden müssen, dass es nicht so gut ausgeht. Natürlich ist das toll. Aber dass auch wir so viele Erfolgserlebnisse haben im Palliativbereich, das müssen wir vielleicht auch in Richtung Quo Vadis immer wieder mitteilen, wie schön es sein kann, wenn ein Mensch sich einmal öffnet, wenn ein Mensch plötzlich sagt, jetzt kann ich Dinge loswerden, die ich woanders nicht losgeworden bin oder die gar nicht in mir aufgekommen sind, dass ich es überhaupt aussprechen kann. Wie du richtig sagst, das Umfeld zu betrachten, Dinge zu organisieren, die dann auch funktionieren. Das ist nicht so, dass das alles immer so glatt läuft und so einfach ist, aber es macht einfach Spaß. Ist für mich wie ein Rätsel lösen. Mhm. Da kannst du nicht hergehen und sagen, so, ich bin so super intelligent, ich mache das in 2 Minuten. Sondern wenn das richtig komplex ist, dann musst du dich da vertiefen und da musst du dich reinhängen und da braucht es mehrere. Wie in so einem Escape Room eigentlich.
Voll. Ja. Ein gutes Team. Ja, man darf auch auf keinen Fall ungeduldig sein, finde ich. Ich meine, ich bin, glaube ich, ein bisschen ungeduldig, aber es ist jetzt nicht so ein, ich diagnostiziere den Herzinfarkt, ich schiebe die Patientin in den Herzkatheter und das Gefäß wird aufgemacht und alles wieder da gut und sie braucht jetzt ein paar Medikamente, sondern es ist halt wirklich ein, ja, langsam ernährt sich das eigentlich.
Eine komplexe Gleichung. Es ist nicht so 1 und 1 ist 2, ja. Es ist oft dieses zwischen den Zeilen lesen, wo ich mir manchmal denke, das ist so spannend, weil alles, was du öfter machst, machst du besser. Also, außer du bist völlig untalentiert, aber die meisten Dinge kann man doch lernen und üben. Und dann kriegt man schon so ein Gespür für Situationen. Das finde ich, das ist doch sehr praktisch im Alltag. Also mir hilft das sehr, sehr oft, was wir erleben, auch im Alltag mit gewissen Situationen besser umzugehen oder vielleicht auch manchmal ein bisschen mutiger zu sein, etwas zu sagen, wo du sonst vielleicht denken würdest, da halte ich jetzt besser die Klappe, weil die Situation ist eh schon so aufgeladen. Aber ich habe das Gefühl, da zieht es uns auch so ein bisschen hin, in so Situationen, wo der Wurm drinnen ist. Ja.
Aber dieses Gespür kann ich mir halt nicht in mein kluges Büchlein schreiben. Also das muss ich halt wirklich irgendwie erlernen durch gute Mentorinnen und nicht einfach, da kann ich die einfach schreiben, weiß ich nicht, wenn das Kalium niedrig ist, mache ich das und wenn es hoch ist, mache ich das. Weil es einfach doch sehr individuell ist dann wieder und das könnte auch, also könnte ich mir auch vorstellen, dass das halt ein bisschen abschreckend ist, erstens wenn man jung ist oder wenn man einfach sich überlegt, in die Palliativcare zu wechseln, dass das einfach, ja, es gibt schon viele Kochrezepte auch, aber es gibt halt eigentlich viel auch Bauchgefühl und oder Bauchgefühl ist jetzt blöd, aber halt viel.
Ist gar nicht blöd. Ich glaube, wir müssen auch vorsichtig sein, dass wir dann immer sagen, ein Bauchgefühl ist blöd, ja, weil Medizin ist auch etwas Intuitives und wir heißen doch wissenschaftliches und künstlerisches Personal, oder?
Stimmt, ja.
Steht das nicht so geschrieben? Das heißt aber nicht, dass wir alles nur aus dem kleinen Finger heraus entscheiden, weil es ja manchmal heißt, wo sind eure Studien und so. Ich denke mir, ja, da bitte schau in die PubMed, ja, es gibt 100.000 Sachen. Wir haben auch schon RCTs etc. Es ist ja nicht mehr so, dass Palliative Care nur mehr ist, wir haben 5 Leuten irgendwas gegeben und bei 3 ist nichts rausgekommen und das ist es ja alles nicht mehr. Also da tut sich irrsinnig viel und trotzdem ist diese intuitive Medizin, diese sprechende Medizin und auch die hörende Medizin, wo du sagst, das ist alles ein Package, wo du nicht so ein klares Vorgehen hast, ja, das, was auch Spaß macht. Also ich würde mich zu Tode langweilen, wenn ich jeden Tag nur ein Krankheitsbild behandeln müsste. Ich respektiere aber jeden, der sagt, mir gibt das Sicherheit und ich vertiefe mich da und ich will da die Beste sein oder der Beste, ist auch total okay. Aber ich finde, wir haben da eine wunderbare Vielfalt, nur diese Vielfalt muss auch bei der Gesellschaft ankommen, weil es ist ja leider immer noch so, dass die Leute alles in ihrem Leben planen. Die Geburt, den Urlaub, das Auto, das Haus, die Wohnung, weiß ich nicht, den Kühlschrank, wie befülle ich ihn, aber nicht das Lebensende und den Weg dorthin. Das wird total dem Zufall überlassen. Und auch von Menschen, die selber in der Medizin tätig sind, frage mal, muss jetzt nicht nur ärztlich sein, aber Pflegepersonen, Sozialarbeiterinnen, Physiotherapeutinnen, Ernährungsberatung etc. Wer von ihnen hat ein Vorsorgedokument, eine Patientenverfügung? Da kommt ganz wenig zurück, sogar schon bei den Profis. Also ich glaube, wir müssen immer wieder bei Quo Vadis auch sagen, Häschenschule, wir brauchen die klassischen Messages am Lebensende, bitte nicht die parenterale Ernährung, wenn jemand schon gar nicht mehr sich äußern kann, laufen lassen, antimikrobielle Therapie, wo es gar kein Ziel mehr gibt, wo dieser Mensch sicher nicht mehr das Krankenhaus oder eine Institution verlassen wird, sondern versterben wird. Menschen, die ganz oft sagen, ich will eigentlich nicht mehr, nicht immer gleich den Psychiater vorbeischicken, weil oft ist es sehr angemessen, dass diese Menschen nicht mehr wollen. Alle diese Dinge, die so banal sind, auch mal zu sagen, wir lassen jetzt Sterben zu, wir machen eine Therapiezieländerung, wir kommunizieren das, wenn möglich, dem Menschen und wenn das nicht mehr möglich ist, dem Umfeld. Das sind ja eigentlich die Basics, finde ich.
Ja, und um Hilfe fragen, wenn man sich nicht mehr auskennt und wissen vielleicht, wo man um Hilfe fragen kann. Ja, und was ich mir auch jetzt in meiner eigenen Geburtsvorbereitung zum Beispiel überlegt habe oder gedacht habe immer wieder, in diesen ganzen Büchern über Schwangerschaft und Geburt geht es auch ständig über den Tod, weil das ist echt, jedes Buch hat so ein Kapitel über Todgeburten, was ich sehr arg gefunden habe immer. Also ich habe mir immer gedacht, der Tod wird überall ausgeklammert, außer wenn man Palliativmedizinerin ist, aber anscheinend, wenn man über Schwangerschaft spricht, wird das auch immer erwähnt und auch in meinem Geburtsvorbereitungskurs, das war so ein Yogakurs, hat die Trainerin auch immer von ihrer Todgeburt erzählt und dann war ich so oft wurde ich noch nie quasi mit Tod in Nicht-Arbeitssetting konfrontiert wie in der Schwangerschaft. Also anscheinend hat es da einen großen, am Lebensanfang einen großen Stellenwert wieder, der Tod, und am Ende auch, aber dazwischen klammert man das anscheinend einfach irgendwie aus in seiner Wahrnehmung.
Stimmt, das braucht immer so was Existenzielles offenbar oder so ein Erlebnis. Jetzt hatte ich dies und jenes Ereignis und dann hat sich mein Leben verändert. Mhm. Also immer so eine Dramaturgie, aber das Leben ist halt keine Oper und kein Theaterstück, sondern das Leben ist teilweise ziemlich banal und ja, teilweise auch unspektakulär. Und ich glaube, dass es auch gut wäre, in diesem unspektakulären Alltag des Lebens ohne existenzielle Krise, ohne Scheidung, ohne Drama, ohne Krankheit, sich Gedanken zu machen, sich hinzusetzen mit seinem Umfeld und zu philosophieren.
Ja.
Philosophieren heißt über den Tod nachdenken, glaube ich, oder?
Heißt sterben lernen, ja.
Genau, dazu kommen wir noch. Am Schluss machen wir einen Büchertipp, würde ich sagen. Mhm. Natürlich wieder mit palliativer Konnotation. Aber ja, ich denke, es ist gleichzeitig so existenziell und dann auch wieder so banal. Und beides hat seine Berechtigung. Und ich glaube, wir müssen auch aufpassen, dass wir uns nicht zu hochtrabend äußern, weil dann verlieren wir auch wieder sehr, sehr viele Menschen. Und gleichzeitig müssen wir aber auch sagen, unser Fachwissen ist genauso ein spezialisiertes Wissen wie das in anderen Gebieten. Und das ist halt ein großer Spagat, wo manche das ernster nehmen und sagen, super, damit kann ich was anfangen. Und manche sagen, das höre ich mir nur an, wenn ich es unbedingt brauche. Aber jeder braucht es irgendwann. Jeder kommt in die Palliativgasse letztlich.
Auf jeden Fall. Aber ich muss auch zugeben, also ich habe jetzt auch erst seit der Geburt meines Sohnes eine Vorsorgevollmacht.
Ich
habe auch diesen Arschtritt gebraucht oder dieses Drama gebraucht, um wirklich den Schritt zu gehen und eine Vorsorgevollmacht zu machen. Also
finde ich toll. Ich habe auch eine. Siehst du, wir sind zwei super Testimonials. Ja. Also diejenigen, die uns zuhören, bis zum Ende des Jahres, würde ich sagen.
Ja, vielleicht braucht es einen Palliativtag. Gibt es einen Palliativtag? Ich habe das Gefühl, also so einen Awareness Day oder sowas, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht.
Ja, es gibt, ich weiß, es gibt einen Deliertag. Und ja, vielleicht bräuchte man so einen Flashmob. So ein Flashmob zusammenzukommen und sich zu überlegen, wen würde ich mir überhaupt aussuchen? Das ist ja auch ganz, ganz spannend. Ja. Kanntest du das noch bei dir in der Schule? Du bist ja doch um einiges jünger als ich. Die Mädchenlisten und die Bubenlisten, wer einem am besten gefällt?
Oh,
hattest du das? Nein? 1, 2, 3, 4, 5, das gab's immer. Wer gefällt mir am besten?
Unfurchtbar.
Und das kann man sich auch bei der Vorsorgevollmacht überlegen und ob man dann überhaupt 5 zusammenbringt, ist die Frage, weil es eine große Verantwortung ist. Also vielleicht muss man es auch ein bisschen humorvoller angehen, das Ganze, weil manche denken sich, glaube ich, oh, das ist so anstrengend und ich habe keine Zeit für das. Aber in Wahrheit, man hat Zeit für sowas.
Schon. Und man kann das auch nett mit einem Mittagessen verbinden. Und ich hab's aufregender gefunden, als zu heiraten, glaube ich. Also ich finde, es ist mehr Commitment. Als
du hast ja noch gar nicht geheiratet.
Eben, aber ich stelle mir vor, es ist jetzt mehr Commitment, weil jetzt hat man so viel Verantwortung füreinander. Also ich habe meinen Partner gewählt und er mich. Also wir haben...
Der schneidet find, jetzt diesen Podcast und hört
genau,
das.
Also ich finde, es ist auf jeden Fall ein Vertrauensbeweis, ein ziemlich großer.
Das stimmt auf jeden Fall und du übergibst deinen Menschen auch sehr viel Verantwortung und da ist dann natürlich die Kommunikation damit verbunden, wirklich mitzuteilen, du, wenn ich ein halbes Jahr nicht mit dem Zehen wackel, dann schau dir das noch an, aber wenn ich ein Jahr nicht mit dem Zehen wackel, dann schaust du dir nicht mehr an, so in die Richtung.
Ja.
Sehr konkret, teilweise auch Szenarien durchzudenken. Aber ich möchte schon auch sagen, dass die Menschen im Palliativ- und Hospizbereich, so wie ich es erlebe, nicht den ganzen Tag nur über Sterben und Tod nachdenken und Bücher darüber lesen und ständig dieses Memento Mori vor sich hertragen, sondern sehr im Leben stehende, lebensfrohe Menschen sind, mit denen ich eigentlich gern meine Zeit verbringe.
Und ich glaube auch nicht, dass man nur, weil man jetzt immer wieder über das Sterben nachdenkt, eben nicht lebensfroh ist. Ich glaube, im Gegenteil, ich glaube, wir sind deshalb eher mehr so Carpe Diem Personen, die halt einfach...
Carpe Noctem ist jetzt in deinem Fall.
Genau, Carpe alles. Ja, die einfach, weil wir einfach wissen, dass das Leben kurz sein kann und es sich nicht auszahlt, irgendwelche Dinge bis zur Pension aufzuheben. Deshalb genießen wir, glaube ich, oft den Moment.
Wir dürfen auch ein bisschen crazy sein. Da habe ich einen guten Spruch gehört, jeder spinnt auf seine Weise, der eine laut, der andere leise.
Das ist sehr schön, ja. Ja, ich glaube, wir haben schon ein bisschen gequovadist. Kann man das sagen? Ich habe keine Ahnung. Da muss man doch irgendwas deklinieren wahrscheinlich, oder? Ich kann mich nicht aus.
Oh mein Gott, ja, diese ganzen. Ja, ich kann das Vaterunser noch auf Latein.
Oh,
das mussten wir nämlich, ich war in der Klosterschule und das mussten wir wirklich immer auf Latein beten. Und ich glaube, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Also das ist ganz tief.
Ja, ich hab ja dann das nachholen müssen für Studium, aber es war nicht Latein, es war medizinische Terminologie. Und das war gleich nach der großen ersten Abschlussprüfung eine Woche. Und ich habe mal gedacht, ich probiere es halt einfach mal mit meinem Spanischwissen. Und dann war das sehr peinlich oder es war eh egal. Es war so ein Computertest und man musste ausfüllen. Und dann war das die Frage nach Jungfernhäutchen. Und ich hatte halt keine Ahnung. Natürlich.
Hymen, oder?
Ja, aber ich habe halt hingeschrieben, Diaphragma juvenilis.
Na bitte.
Klingt doch gut.
Das ist wie bei Scrabble.
Kann man doch machen. Aber
du könntest ja Spanisch que será, was wird sein, oder? Ja. Whatever will be.
Also ich bin durchgekommen.
Super. Und Quo Vadis wird dem Apostel Petrus zugeschrieben.
Aha. Warum?
Ja. Keine Ahnung. Es gibt sicher gebildete Menschen da draußen, die das wissen.
Ja, nicht alles beantworten, oder? Immer so wie beim Philosophieren, da hat man nachher auch mehr Fragen, als man davor hatte.
Genau, es geht manchmal darum, den Weg zu gehen mit Ergebnisoffenheit für das Ziel. Das ist wohl die Zusammenfassung.
Das heißt, die Palliativcare geht Richtung Menschen.
Und Richtung Offenheit.
Richtung, ja, Offenheit.
Richtung Offenheit.
Und Zusammenarbeit. Offenheit für Zusammenarbeit. Sollen wir schon zu unseren abschließenden Buchtipps kommen?
Ja, du darfst starten. Ist das ein Kinderbuch vielleicht?
Nein, diesmal gar nicht. Ich habe mir jetzt gedacht, weil ich das irgendwann einmal gelesen habe im Sommer. Das heißt Sterben im Sommer von Susa Bank. Und da geht es um einen, also ich finde, das ist ein ganz gutes, wie sagt man, so wie Narrative Medicine. Also es ist ein Beispiel eines Vaters, der verstirbt und den letzten Sommer am Balaton in Ungarn verbringen möchte oder verbringt, und da ist irgendwie alles immer so heiß und man spürt so richtig diese Sommerhitze, aber man spürt auch die ganzen, ich bin schon so angliziert, die Struggles, also die Kämpfe, die man halt hat als Angehörige, wenn eine geliebte Person, also in dem Fall der Vater, stirbt und man halt immer wieder ins Krankenhaus fahren muss und diese ganzen Transporte und Wege und wie man ihm einfach diesen schönen Sommer am See ermöglichen möchte, aber gleichzeitig muss man ihn halt auch im Krankenhaus eine gute Versorgung bieten. Und da ist immer dieses Hin und Her ein bisschen zwischen, ich glaube, er ist in Frankfurt, ist er im Krankenhaus und wird dann immer, also es springt dann immer hin und her zwischen dem heißen Sommer außerhalb des Krankenhauses und innerhalb des Krankenhauses. Und das ist, finde ich, eine ganz schöne Geschichte. Und da gibt es auch ein ungarisches Wort. Ich habe es vergessen. Ich kann natürlich nicht Ungarisch, leider. Aber da gibt es ein Wort dafür, das heißt, also das beschreibt, dass man in einen See schwimmen geht und dann einfach schwimmt und sich quasi nicht umdreht und einfach schwimmt, solange man will. Das ist irgendwie so ein in den See hinausschwimmen. Das habe ich auch irgendwie ganz, ganz schön gefunden, dieses Schwimmen im Balaton.
Schwimmen ist überhaupt das Schönste.
Ja.
Super. Ja, meine Empfehlung ist das Buch Sterben üben, also fast ein ähnlicher Titel, von Katharina Feist-Mehrhaut, ein Debütroman. Sie hat 7 Jahre ihre Oma mehr oder weniger befragt. Also sie hat 7 Jahre an diesem Buch geschrieben. Sie hat die Oma vielleicht auch schon länger befragt, aber 7 Jahre an diesem Buch geschrieben. Und hat sich so als Enkelin der Vergänglichkeit gestellt, generationenübergreifend. Sie ist selber sehr jung, ich weiß jetzt nicht genau wie jung, aber irgendwie in den 90er Jahren geboren. Und sie wollte halt von der Oma lernen, wie man sich damit abfindet, älter zu werden und sich aufs Sterben vorzubereiten. Ich glaube, dass es wirklich ein sehr ehrliches Buch ist, mit dem sie sich auch lange Zeit gelassen hat. Und dass es auf eine sehr charmante Art und Weise einlädt, sich mit dem Thema zu befassen, nicht so theoretisch, nicht so abstrakt. Auch was die Oma immer wieder sagt, ist einfach herrlich. Die Zitate der Oma sind einfach sehr nahbar, sehr unmittelbar. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass dieses Buch sich auch sehr gut eignet, um es zu diskutieren mit Studierenden, um ein paar Passagen daraus als Impuls vorzugeben und die Leute reflektieren zu lassen. Also für Palliativ- und Hospizteams sicher ein sehr geeignetes Buch, aber auch für alle anderen, die damit gar nichts zu tun haben. Ja.
Ja, sehr schön. Das heißt, wir haben ein bisschen heute über das Sterben philosophiert. Oder über die Palliativcare eigentlich. Weil es ist ja nicht nur Sterben, oh Gott. Auch wenn wir jetzt zwei Sterbebücher empfohlen haben. Ja, okay, dann hoffen wir, ihr habt es wieder mal genossen, uns zuzuhören. Auch diesmal in entspannterer Atmosphäre. Vielleicht nimmt jetzt die Frequenz ein bisschen ab, haben wir vorher besprochen. Vielleicht haben wir es jetzt nur noch einmal im Monat, wenn wir es jetzt nur noch einmal im Monat schaffen, weil das ja doch ein bisschen ein Familienprojekt ist, auch mit dem Schnitt und alles, dass das mein Freund macht und unsere Familie ja gerade ein bisschen andere Prioritäten hat. Aber wir schauen, wie sich's ausgeht. Auf jeden Fall Dankeschön fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Fragen oder Anregungen. Schreibt uns gerne unter hochpalliativ@meduniwien.ac.at und folgt uns auch gerne auf Instagram unter hochpalliativ. Danke, tschüss, baba!